Guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. So früh am Morgen, so früh im Gottesdienst schon zu predigen, das ist auch ungewohnt für mich. Das ist irgendwie neu und anders. Sonst hat man immer die Lobpreiszeiten auch, um sich bereit zu machen, um seinen Körper auch bereit zu machen. Und jetzt muss man sich erstmal ein bisschen ready machen für die Predigt. Körper ist auch das Thema heute. Und zwar habe ich in den letzten Wochen gemerkt, ich muss besser auf meinen Körper Acht geben. Ich muss besser auf meinen Körper aufpassen. Das ist meine Erkenntnis aus den letzten paar Wochen. Ich habe gemerkt, ich habe irgendwie meine Gesundheit, meinen Körper, meine Bewegung, meine Ernährung in den letzten Tagen, Wochen, ja wahrscheinlich sogar Jahren schleifen lassen. Vermutlich, ihr seid alle topfit, ernährt euch gut, wisst ganz genau, welche Nährstoffe ihr wann zu euch nehmen müsst, bewegt euch genug, macht genug Schritte jeden Tag und habt eure Gesundheit voll im Griff. Ich muss heute Morgen gestehen, ich nicht. Bin gescheitert. Hab dafür symbolisch diese Matte hier mitgebracht. Die ich mir jetzt ganz frisch gekauft. Ist ganz neu noch. Ein paar Mal erst benutzt. Das ist symbolisch meine Akt zu sagen, ich muss was verändern. Ich muss ein bisschen mehr Sport machen. Muss ein bisschen mehr auf meinen Körper Acht geben. Das klingt vielleicht in euren Ohren jetzt total banal. Ist es auch. Also ich bin noch nicht sterbenskrank. Ich kann noch was verändern. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Hals, mit meinen Schleimhäuten. Ein bisschen Probleme mit meinem Rücken. Sich ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen Ernährung umstellen und dann wird das schon alles wieder irgendwie. Es gibt aber Situationen im Leben, wo man sich wirklich richtig kaputt gemacht hat. Wo das nicht einfach mit so ein bisschen Sport und ein bisschen Ernährung wiederherstellbar ist. Wo Beziehungen so kaputt gegangen sind, man so verletzt hat oder verletzt wurde, so enttäuscht wurde oder der Körper so krank geworden ist, dass ein Ausweg oder einfach das Rückgängigmachen nicht möglich ist. Oder wenn nur sehr, sehr schwer. Ich nehme euch heute mit rein in eine Geschichte von einem Mann, der genau das erlebt hat. Der in seinem Leben genau an so einem Punkt ist, der so auswegslos scheint. Keine Hoffnung mehr, kein Rat, keine Ahnung, so lange krank. Ein Mann, der auch die ganze Zeit nur rumsitzt, aber nicht wie ich, weil er faul ist, sondern weil er nicht anders kann. Und dann ist es eine Begegnung mit Jesus, ein kurzer Moment, der alles verändert. Wenn wir heute Taufe feiern, dann stehen hier nachher gleich vier Menschen, die genau das auch erlebt haben. Ein Moment oder mehrere Momente, mehrere Begegnungen mit Jesus, wo sie erlebt haben, hier wird alles neu. Wo neues Leben möglich ist, wo Heilung passiert, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Darum geht es dann gleich. Jetzt geht es erstmal um diesen Mann und von dem hören wir im Johannesevangelium Kapitel 5. Und da heißt es, ab Vers 1 lesen wir, einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Was passiert hier? Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Es gibt 3 zentrale Feste im jüdischen Festkalender, die so zentral sind, dass man sich auf den Weg macht, um sie nicht nur zu Hause zu feiern, sondern in Jerusalem. Das Passafest, das Laubhüttenfest und das Pfingstfest. Und es wird eines dieser 3 Feste gewesen sein, zu denen Jesus gerade unterwegs ist und deswegen nach Jerusalem reist. Und auf seiner Reise, bei seiner Ankunft, kommt er an diesem Tor vorbei, an dieser Säulenhalle. Ein großer Bereich, in den Scharen von kranken Menschen liegen. Blinde, Verkrüppelte, Gelähmte. Sie liegen dort. Sie sind durchs soziale Raster gefallen und hoffen auf Heilung, auf irgendjemand, der ihnen hilft. Und die eigentliche einzige Heilung, die sie sich noch erhoffen, ist, dass in dieser Mitte von dieser Säulenhalle ist ein Teich, ein kleines Becken. Man kann sich so vorstellen, entweder gehen da so Treppen nach oben oder Treppen nach unten hinein in diesen Teichbereich. Und es gibt den Mythos, die Legende besagt, dass wenn das Wasser bewegt wird durch irgendeinen Zufall oder einen unterirdischen Strom oder die Berührung eines Engels oder wie auch immer, das Wasser bewegt sich auf einmal plötzlich, macht einen Strudel oder blubbert oder was auch immer, es bewegt sich auf alle Fälle. Und dann besagt die Legende, die erste Person, die dann in dieses Becken hineingelangt, die wird geheilt. Also stelle ich mir so vor, dass diese Kranken dort liegen und warten, manche wahrscheinlich traurig, manche klagend, manchmal weinend, jammernd, mit Schmerzen geplagt, manche vielleicht total still und resigniert und warten auf die Bewegung dieses Wassers. In der Hoffnung, dann der Erste zu sein, der sich nach vorne kämpft und in dieses Becken hineinkommt. Und dazwischen dieser Mann, der seit 38 Jahren dort auf seiner Matte sitzt und wartet. Krank. Vielleicht mit Behinderung, mit Schmerzen. 38 Jahre lang. Wir lesen später in der Geschichte, dass er nicht nur krank ist, sondern sogar einsam. Ja, man kann auch an einem Ort, wo viele Menschen sind, einsam sein. Er sagt nämlich, es gibt niemanden, der mir hilft. Es gibt niemanden, der auf mich aufpasst. Ich stelle mir vor, 38 Jahre krank und ungepflegt. Und alleine. Allein mit seinen Schmerzen, allein mit seiner Behinderung. Allein mit seiner Hoffnung. Niemand, der ihn hineinträgt in das Wasser. Da gibt es nicht die vier Freunde, die ihn auf der Bahre zu Jesu Füßen tragen, extra ein Hausdach abdecken und sagen, hier Jesus, heile ihn. Er sagt, es gibt niemanden. Ich frage mich, wie dieser Mann ausgesehen haben muss. Was in seinen Augen zu sehen war. Ich frage mich, wie er gerochen haben muss. Wie er sich gefühlt haben muss. Es fällt uns schwer, uns in solchen Mann hineinzuversetzen. Meine bisschen Halsschmerzen, meine bisschen Rückenschmerzen, nicht mal zwei Tage nicht richtig bewegen können, werden sehr nichtig und klein. Meine kleinen Problemchen im Leben werden sehr klein im Angesicht einer solchen Mannes. 38 Jahre krank. Und doch gibt es sie auch heute noch, diese Männer und Frauen. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich kenne das. Ich trage selber mit mir so ein Leiden. Ich trage selber mit mir so eine Krankheit. Oder ich kenne Menschen, die seit so, so vielen Jahren geplagt sind. Mit Krankheit und Leid oder mit Einsamkeit. Und niemand sieht sie in ihrem Schmerz. Es gibt niemand, der ihnen hilft. Niemand, der sie irgendwo hinträgt. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Was der Mann erlebt, ist ein Haus der Unbarmherzigkeit. Ein Haus von Egoismus, wo jeder auf sich selber Acht gibt. Hauptsache ich schaff's zuerst in den Teich. Hauptsache ich werd gesund. Herr, ich wünsche mir und bete dafür, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen ein wirkliches Bethesda sind. Ein wirkliches Haus der Barmherzigkeit. Dass da, wo Menschen aufstehen und sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mich trägt. Ich brauche jemanden, der für mich betet. Vielleicht kennst du sie auch. Oder du bist es selber und fühlst dich einsam. Ich bete und hoffe, dass wir anders sind. Dass wir einander tragen, einander sehen im Leid, füreinander einstehen. Leute hier in den Gottesdienst fahren und wie auch immer uns dienen, dass das nicht passiert. Dass wir als Effige Lörrach ein Bethesda sind, ein Haus der Barmherzigkeit. Ich bete, dass das passiert. Jesus betritt also nun diese Säulenhalle und sieht all die kranken Menschen. Aber niemand sieht ihn. Es ist nicht so, dass die Leute aufschreien und sagen und jubeln, ja, der Messias ist da, der heilt, dieser Arzt, der doch alle gesund macht. Niemand spricht Jesus an. Es ist Jesus, der die Menschen sieht. Es ist Jesus, der den Mann sieht und anspricht. Wir lesen weiter. Als Jesus ihn sah, diesen Mann, der schon seit 38 Jahren krank war, wurde ihm klar, dass er schon so lange krank war und fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Hier sehen wir jetzt also die Einsamkeit dieses Mannes. Niemand da, der mir hilft. Was ich spannend finde, dieser Mann wird nicht nur von den schönen, reichen, beliebten und talentierten, die immer besser und schneller und erfolgreicher sind, ausgebotet und überholt. Dieser Mann wird sogar von den anderen Verkrüppelten, von den anderen Lahmen, von den anderen Menschen mit Behinderung überholt. Selbst die sind besser als er. Selbst die sind schneller als er. Dieser Mann ist ein Verlierer. Seit 38 Jahren. Willst du gesund werden? Man kann wirklich kopfschütteln vor Jesus stehen und sagen, Jesus, warum stellst du so eine dumme Frage? Ist doch, also wirklich, Jesus, jeder hier im Raum, jeder in dieser Halle will gesund werden. Du brauchst doch nicht die banalste, dümmste Frage stellen, die doch offensichtlich ist, Jesus, natürlich will er gesund werden. Es gibt eine andere Geschichte, wo ein Blinder zu Jesus kommt und Jesus dann den Blinden fragt, was willst du, dass ich für dich tue? Man denkt sich, also Jesus, wirklich, dass ein anderer Blinder würde erkennen, dass der blind ist und Heilung braucht. Willst du gesund werden? Warum stellt Jesus diese Frage? Eine Möglichkeit wäre, dass Jesus uns oder diesen Mann herausholen will aus seiner Resignation. Man könnte die Frage so verstehen, dass er sagen würde, willst du eigentlich wirklich gesund werden? Vielleicht kennst du solche Menschen oder hast es sogar unbewusst sogar schon mal erlebt, dass du krank warst oder jemand anderes der krank war und er hat sich bequem gemacht in seiner Krankheit. Tief im Inneren wollte die Person eigentlich gar nicht gesund werden, weil durch die Krankheit bekam sie Aufmerksamkeit. Menschen, die zuhören, Menschen, die pflegen, Menschen, die da sind. Aufmerksamkeit und Mitleid fühlt sich auf einmal an wie Liebe. Man ist geliebt. Dann braucht es manchmal so einen Weckruf. Man sagt, willst du eigentlich wirklich gesund werden? Ihr seid alle nicht so, ich weiß. Ich war so. Als Jugendlicher, ich war sehr traurig, oft, sehr melancholisch. Habe viel geweint, mich viel zurückgezogen, habe mich sehr verletzt gefühlt in mir, traurige Lieder geschrieben. Hatte wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, mittelschwere depressive Phasen. Was ich nicht gemacht habe, ist, sie zu diagnostizieren. Mir Hilfe zu holen, mit irgendwem zu reden, in Therapie zu gehen, Medikamente zu nehmen, mich irgendwem anzuvertrauen, mit meinen Eltern drüber zu reden. Alles nicht passiert. Es hat dann einen Jugendleiter gebraucht, der zu mir gesagt hat, Samuel, ich habe das Gefühl, du bist wie so ein Wildschwein. Wie so ein Wildschwein, was sich in seinem eigenen Dreck suhlt. Du willst es. Du hast Gefallen daran. Du willst traurig sein. Du willst eigentlich gar nicht gesund werden. Ich will euch nicht ermutigen, durchs Leben zu gehen und so mit Leuten zu reden. Macht das nicht. Das ist nicht liebevoll. Sprecht nicht mit kranken Menschen so. Aber vielleicht brauchen wir manchmal diesen Ruf, vielleicht ist es auch der Heilige Geist, der dann zu dir spricht und dich fragt, willst du eigentlich wirklich gesund werden? Willst du da eigentlich wirklich rauskommen? Oder hast du es dir bequem gemacht in deiner Krankheit, in deinem Schmerz? Der Mann hat sich nicht bequem gemacht. Der Mann weiß ganz genau, ich brauche Hilfe. Es ist ein erster Schritt anzuerkennen, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht alleine. Was der Mann noch nicht gemerkt hat, ist, wer da neben ihm steht. Die Hoffnung des Mannes galt noch immer dem bewegten Teich. Anstatt zu erkennen, dass ein allmächtiger Gott das lebendige Wasser in Person, die Liebe in Person, die Barmherzigkeit in Person direkt neben ihm steht. Was also sagt es, ich brauche Hilfe, meine Hoffnung gilt diesem Teich. Und die Frage, die sich dann uns heute stellt, ist, wem gilt unsere Hoffnung? Worauf setzt du deine Hoffnung in deinem Leben? Auf Weltliches? Oder auf Gott? Was ich nicht sagen will, ist, dass du deine Medikamente nicht nehmen sollst und nicht zum Arzt gehen sollst, nicht in Therapie gehen sollst. Das ist gut, das ist wichtig. Ernährung umzustellen, mehr Sport zu machen, dich mehr zu bewegen, auf deinen Körper zu achten und das in Anspruch zu nehmen, ist gut und wichtig. Ich glaube, dass Gott auch dadurch heilt und wirkt. Aber Medikamente machen dich gesund, aber sie schieben den Tod nur auf. Der wird trotzdem kommen. Manchmal hoffen wir uns was vom Leben durch Geld. Wenn wir ein bisschen mehr Geld hätten, ein bisschen reicher wären. Ich jetzt in einer Lebensphase, wo ich bald heirate, umziehe, mir ein Auto kaufen muss und, wäre es schön, deutlich mehr Geld zu haben. Aber ich merke, Geld kann vielleicht jetzt ein paar Sorgen mir nehmen. Macht wahrscheinlich aber auch mehr Sorgen, wenn man mehr Geld hat. Wird meine letzte Sorge aber im Sterben nicht nehmen können. Geld wird mich nicht retten. Deine Beziehung, deine Ehepartner, deine Kinder, deine Freundschaften, die du hast, die sind gut und wichtig. Pass auf sie auf, die brauchst du. Menschen, die dich lieben, die dich tragen und für dich da sind, um deine Einsamkeit dir zu nehmen und durchs Leben zu gehen, das ist sehr, sehr wichtig. Aber sie werden dich nicht retten. Ich glaube, wenn Jesus fragt, willst du gesund werden? Dann fragt er das erstens heute Morgen auch dich. Und das ist eine Frage, die tiefer geht als einfach nur körperliche Leiden, die gesund werden. Ich glaube, es geht auch um innerliches Leiden und es geht darüber hinaus. Jesus, der fragt, willst du heil werden? Willst du gerettet werden? Willst du ganz gesund werden, jetzt und in alle Ewigkeit? Willst du gerettet werden? Und Jesus stellt diese Frage, willst du gesund werden, nicht nur als Provokation, nicht nur um uns aus der Resignation zu holen, nicht nur, dass wir sagen, ich brauche Hilfe, sondern Jesus sagt es auch als liebevolles Angebot, zu sagen, wenn du gesund werden willst, dann hier bin ich und ich helfe dir. Was der Mann nicht bekommt, ist das, was er will. Der Mann hätte ja gerne jemanden, der sich neben ihn setzt. Und mit ihm wartet aufs Wasser, bis es sich bewegt. Wenn es sich damit, komm, schnell. Und als erster, zack, boom, wir sind da. Yes! Das ist, was der Mann will. Das ist nicht, was er bekommt. Was er bekommt, ist schlagartige, plötzliche Übergießung der Gnade und Barmherzigkeit, der Gunst und Treue Gottes. Dass er von jetzt auf gleich gesund macht. Willst du gesund werden? Ich glaube, was hier passiert ist, dass uns ein Gott begegnet, der Interesse hat. Der Interesse hat an dir. An deinen Beschwerden. An deinen Gefühlen. An deinen Belangen. An deinen Sorgen. Es ist kein Jesus, der diese Halle betritt und sagt, bam, steht alle auf, sind alle gesund, zack, fertig. Gehen wir weiter und feiern das Fest. Da begegnet uns ein Gott, der Menschen anschaut persönlich, ihnen in die Augen blickt, mit ihnen redet und fragt, was willst du? Rede mit mir. Kein Gott, der einfach die Tür eintritt und sagt, Batz, hier bin ich. Ein Gott, der sagt, ich klopfe an, wenn du die Tür aufmachst, hier bin ich. Und ich helfe dir gerne. Aber ich werde dich nicht überfahren und ich werde dich nicht dazu zwingen. Das ist die Frage, die sich immer wieder stellt, die sich täglich stellt, die sich dir vielleicht auch heute nochmal stellt, vielleicht erneut oder zum allerersten Mal, ob du diese Einladung Gottes annehmen willst. Wie du auf diese Frage, willst du gesund werden, willst du heil werden, reagierst. In Jesus begegnet uns Gott, so wie er wirklich ist. Ein Gott, der dich in Beziehung geschaffen hat mit ihm. Aus dieser Beziehung sind wir aber gefallen. sind wir ausgetreten, haben uns von Gott getrennt, sind nicht mehr heilig genug, nicht mehr würdig genug, um mit ihnen in Gemeinschaft zu leben. Und was passiert ist, dass Gott sagt, die Menschen sind mir so wichtig, dass ich selber Mensch werde, um ans Kreuz zu gehen und für die Menschen zu sterben. Ich gehe für sie in ihren Tod, damit sie nicht sterben, sondern mit mir ewig leben. Das Kreuz ist dann die Tür, ist dann die Einladung, ist dann die Frage, willst du gesund werden? Willst du heil werden? Willst du gerettet werden? Willst du deine Hoffnung wieder oder zum allerersten Mal auf mich setzen? Etwas, was den Tod nicht nur voraus und wegschiebt, sondern den Tod besiegt und ewiges Leben schafft. Wie reagierst du auf diese Frage? Die Täuflinge heute Morgen sagen ja. Ja, ich will. Ja, ich will gesund werden. Ja, ich will heil werden. Ja, Jesus, ich folge dir nach. Das Spannende ist, sie sagen nicht nur hier einfach mit einem Mikrofon, ja, ich will, ich bekenne mich, sondern sie machen es körperlich. Sie geben sich körperlich hin. Ein symbolischer Akt zu sagen, ich mache das nicht nur mit meinem Mund, sondern mit meinem ganzen Leben, ganzheitlich. Gebe ich mich hin. Sie geben sich ja in die Hände einer Person, die sie untertaucht. Das heißt, der Täufling ist der passive Part, der Empfangende oder der sich Hingebende, der nichts tut, außer da zu sein. Sie sagen, ich gebe mich hin in die Arme Gottes. Ich vertraue ihm gerne. Ich vertraue ihm Sterben, das ist das Untertauchen, das Sterben mit Jesus Christus. Und ich vertraue ihm auch in der Auferstehung. Sie kommen wieder hoch als Symbol dafür, sind auch auferstanden mit Jesus Christus. Sie geben sich hin, ganz körperlich. Was der Mann erfährt, in einem Raum der Unbarmherzigkeit, ist ein Gott in reinster Barmherzigkeit, in reinster Güte und Gnade. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus dazu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Das geschah an einem Sabbat. Was ich spannend finde, ist, was hier nicht passiert. Hier passiert kein Sündenbekenntnis, kein Übergabegespräch, kein Übergabegebet, kein Taufinfoabend, keine Taufe, kein Lobpreis. Dieser Mann weiß noch nicht mal, mit wem er da gerade redet. Der weiß nicht mal, wer Jesus ist. Was ist die Antwort des Kranken auf die Frage, willst du gesund werden? Wie antwortet, was ist der Ausspruch seines Glaubens? Was ist die Tat seines Glaubens? Gehorsam. Jesus, der ihm sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Was macht der Mann? Er steht auf, nimmt seine Matte und geht. Das ist Vertrauen. Das ist Glauben. Jesus sagt, steh auf, dann stehe ich auf. Das ist der Glaubensschritt, der körperliche Glaubensschritt dieses kranken Mannes. Nimm deine Matte und geh. Das ist schon wieder so ein Satz in der Geschichte, wo ich mich frage, Jesus, warum? Hey, es wäre doch viel stärker, viel cleverer, viel besser zu sagen, lass die Matte liegen. Die brauchst du nicht mehr. Uns heute übersetzt, keine Angst, stell dir vor, da ist jemand im Rollstuhl oder jemand mit Krücken, jemand mit einem Gips. Sag, lass ihn liegen, schmeiß ihn auf den Sperrmüll. Brauchst du nie wieder. Verkauf ihn, was auch immer. Werd ihn los. Lass die Matte liegen. Geh und tanz, lauf und spring. Warum sagt er, nimm deine Matte und geh? Will Jesus für Ordnung sorgen? Man lässt sein Zeug nicht einfach liegen in so einer Säulenhalle. Da kommen doch Leute vorbei. Nimm dein Zeug mir nach Hause, räum dein Zeug auf. Oder will er bewusst die Sabbatregeln durchbrechen? Wisst ihr das? Jesus gerät danach in so ein Streitgespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Warum? Weil der Mann seine Matte trägt. Und sie sagen, am Sabbat darf man seine Matte nicht tragen. Das ist gegen die Regel. Macht Jesus das ganz bewusst? dass ihm absichtlich so eine Aufgabe gibt, um die Regel zu durchbrechen. Vielleicht. Ich will euch heute noch eine andere Auslegungsmöglichkeit mitgeben, was es bedeutet, nimm deine Matte und geh. Diese Matte war für den Mann seine letzten 38 Jahre. Das war sein Zuhause. Das war sein Bett, sein Wohnzimmer, seine Küche, sein Leben. Nimm deine Matte und geh bedeutet, nimm deine Geschichte. Nimm deine Wunden, nimm deine Narben, nimm deine Zweifel, deine Fragen, deine Freude, nimm sie mit und erzähl davon. Sei Zeugnis davon. Gott zur Ehre, dieser Mann nimmt seine Matte und sagt, ich brauche sie, ich habe hier drauf 38 Jahre gelebt. Ich brauche sie nicht mehr. Ich bin geheilt. Nimm deine Matte und geh heißt, nimm dein Leben, nimm deine Lebensgeschichte und werd zum Zeugnis für andere. Es ist der auferstandene Jesus Christus, der trotzdem noch seine Wundmalen an Händen und Füßen hat. Es ist der gleiche Jesus Christus, der in der Offenbarung als der erhöhte König beschrieben wird und an anderer Stelle als das geschlachtete Lamm. Nicht das wiederhergestellte Lamm, das verarztete Lamm, das blutende, geschlachtete Lamm. Ein Gott, der seine Matte nimmt und geht. Der seine Geschichte mit sich trägt. Nicht, weil er nicht loslassen kann, sondern weil es zum Zeugnis wird. Wir werden an Silvester ein Zeugnisgottesdienst feiern und ich mache dir Mut, komm und nimm deine Matte mit und werde zum Zeugnis für andere. Es kann sein, dass du deine Matte mitnimmst und sagst, hey, ich habe Durchbruch erlebt, ich habe Heilung erlebt, ich brauche die nicht mehr, Gott ist gut. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich habe hier meine Matte dabei und ich habe noch keine Heilung erlebt, noch keinen Durchbruch. Ich brauche die immer noch, aber ich glaube trotzdem. Gott ist trotzdem gut, ich ist trotzdem treu, ich folge ihm trotzdem nach, mit allem, was ich bin. Auch das, meine Lieben, ist ein Zeugnis. Wenn wir jetzt gleich Taufe feiern, dann ist das kein abergläubisches Heilungsritual in einem Teich Bethesda, sondern es ist das symbolische Zeichen von Menschen, die sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gnade, ich brauche Erbarmen, ich brauche einen Gott, ich brauche einen Retter und ich habe ihn erlebt. In Jesus Christus ist er mir begegnet. Und in seine Hände gebe ich mich vertrauenswürdig hinein, im Sterben und im Leben. Jesus, ein paar Verse nachdem er diesen Mann geheilt hat, kommt er in dieses Streitgespräch wegen dem Sabbat. Und dann sagt er ein paar Verse später, sagt er, ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Das ist, was wir feiern in der Taufe, dass da Menschen gibt, die sagen, ich lebe jetzt immer noch, auch nach der Taufe noch, in meinem sterblichen Körper. Aber ich lebe schon ewig. Von jetzt für immer. Vielleicht bist du hier und bist schon getauft. Dann mache ich dir mutig, daran zu erinnern. Zu sagen, ich habe den Schritt schon vollbracht vom Tod ins Leben. Ich lebe. Vielleicht bist du aber auch hier, glaubst noch gar nicht oder bist nicht getauft. Dann mache ich dir Mut, das mal zu hinterfragen. Wäre es vielleicht für mich dran, diesen Schritt zu wagen, mit dem Gott unterwegs zu sein, der mir ewiges, heilvolles Leben verspricht. Wir Menschen scheitern, machen uns kaputt, passen uns auf unseren Körper nicht gut genug auf, wir verletzen, machen Beziehungen kaputt und wir brauchen Heilung. Uns begegnet Jesus Christus als dieser Heiler. Für körperliche Leiden, für innere Leiden, aber vor allem für Leiden, die über unseren menschlichen Tod hinausgehen. Nimm deine Matte und geh. Bedeutet, nimm deine Geschichte, nimm deine Herausforderungen, nimm deine Fragen und Zweifel. Und geh. Geh hin zu anderen Menschen. Christen wie Nicht-Christen, die deine Barmherzigkeit brauchen, die deine Hilfe brauchen, die du hintragen kannst zum Heiler höchstpersönlich. Nimm deine Matte und geh heißt geh. Und leb dieses Leben nun auch, dieses ewige Leben. Die Taufe ist ja nur ein Übergangsmoment. Ihr müsst es danach auch noch leben. Es wird der Taufe nicht fertig. Dieses neue Leben, dieses gesunde Leben will dann auch gelebt werden. Dieser kranke Mann begegnet später nochmal Jesus und da passiert genau das, dass Jesus ihm sagt, und jetzt lebt es auch. Jetzt leb auch danach. Zum Beispiel dann eben auch, geh, nimm deine Matte und geh ins Gebet. Geh und lern diesen Jesus täglich besser kennen, dass es kein Fremder bleibt, kein Namensloser, kein Unbekannter, sondern Freund. Nimm deine Matte und geh. Das machen wir jetzt auch. Wir beten und gehen dann gleich über in den Lobpreis und hören dann die Zeugnisse von unseren Täuflingen, die sagen, ich nehme meine Matte, ich nehme mein Zeugnis und ich mache es bekannt. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, du bist gut und du bist treu. Du bist gnädig und barmherzig und hier stehen wir als deine Gemeinde. Und Jesus, hier sind unterschiedliche Gefühle im Raum. Das sind die Menschen, die sich an dir freuen, weil du heilst und weil du gut bist. Da gibt es hier die Menschen, die das alles hinterfragen, nicht wissen, gibt es dich wirklich, heilst du heute noch so? Es gibt vielleicht aber auch Gefühle, die sagen, hey, warum heilst du mich nicht, Jesus? Ich kenne dich doch, ich bete dich doch an, warum heilst du nicht? Und ich danke dir, Jesus, dass wir mit unseren Gefühlen, mit unseren Krankheiten, mit unseren Leiden, mit unserer Matte zu dir kommen dürfen. Dass du ein Gott bist, der das erträgt, der sich unsere Freude, unseren Lobpreis anhört, aber auch unsere Klage und unseren Schmerz. Du bist gut. Wir beten, Herr, erbarme dich. Erbarme dich unser. Danke, Jesus. Danke, dass du heilst, dass du Krankheit aufdeckst, dass du uns persönlich begegnest. Dir sei Lobpreis und Ehre, von jetzt an für alle Zeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Gunst. Sei gesegnet und nimm deine Matte und geh und werd zum Segen für andere. Amen.